Liebe Gemeinde, wir sind mitten in einer Predigtreihe zum Thema Schöpfung. Und so möchte ich beginnen mit einem kleinen Tier, einer kleinen Wüstenameise. Und so eine Wüstenameise, wie der Name sagt, lebt in der Wüste, deswegen werden wir ihr eher selten begegnen hier. Und so eine Wüstenameise, die entfernt sich bis zu 200 Meter von ihrem Nest, um auf Futtersuche zu gehen. Das Nest ist vielleicht so groß, so ein Loch im Boden, so groß wie so ein Fingernagel. Man kann sich fragen, wie schafft dieses Tierchen, wieder nach Hause zu finden? Manche Ameisen legen ja eine Duftspur, aber in so einer heißen Wüste geht das nicht. Der Duft würde sofort verschwinden. Und so hat man eine ganze Menge erstaunlicher Dinge herausgefunden, wie diese kleine Ameise wieder nach Hause findet. Zunächst einmal orientiert sie sich an der Sonne. Sie beachtet also die Himmelsrichtung. Sie weiß also, in welche Richtung sie wieder zurückgehen muss. Und auch erstaunlich, sie zählen ihre Schritte. Die Ameise weiß ungefähr, wie viele Schritte sie zurückgehen muss. Dann prägen sie sich die Umgebung ein. Aha, da ist ein Felsbrocken, da ist irgendein Busch oder so etwas. Und noch etwas Interessantes, sie können Kohlendioxid wahrnehmen. Aus dem Nest, wo die Ameisen leben, aus dem Loch steigt ja Kohlendioxid auf, was die Ameisen ausatmen. Das können die Ameisen merken. Dann können sie auch Vibrationssignale anderer Ameisen, wenn die da so auf den Boden klopfen, wahrnehmen. Und wie die Vögel auch, können sie Magnetismus spüren. Die Erde hat ja ein Magnetfeld. Das mal so ein Beispiel dafür. Vor zwei Wochen hatte ich ja auch schon mal ein Beispiel. Wie unglaublich, wie unfassbar genial die Lebewesen aufgebaut sind. Dass solche Ameisen ein eingebautes Navi haben, das deutlich vielseitiger funktioniert als unsere Navis, die wir im Auto haben. Ja, solche Tiere sind ein Wunder. Und es gibt einen berühmten Satz von dem im 19. Jahrhundert lebenden Philosophen Arthur Schopenhauer, der einmal gesagt hat, jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Alle Tiere und alle Pflanzen sind so genial aufgebaut und konstruiert, dass wir nicht in der Lage sind, sie nachzubauen. Vor zwei Wochen im ersten Teil unserer Predigtreihe, da ging es ja um die Frage Schöpfung oder Zufall. Ich habe diese preisgekrönte Doktorarbeit eines Matthias Schleif erwähnt, der allein mit wissenschaftlichen Methoden und wissenschaftlichen Überlegungen zu der Annahme kommt, dass die Annahme eines Schöpfers die beste Erklärung ist für unser Universum. Die beste Erklärung für die aus wissenschaftlicher Sicht so rätselhafte sogenannte Feinabstimmung, die es in unserem Universum gibt. Also unser Glaube ist auch aus wissenschaftlicher Sicht kein Unsinn. Vor einer Woche ging es dann darum, dass dieser Schöpfer ein Lebewesen geschaffen hat, das mit ihm direkt Kontakt aufnehmen kann, nämlich uns Menschen, die Gott zum Bilde Gottes geschaffen hat, zum Ebenbild. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das Ebenbild Gottes bedeutet nicht, dass wir einen aufrechten Gang haben oder dass wir nun wahnsinnig klug sind, sondern dass wir einen direkten Kontakt zu unserem Schöpfer herstellen können. Heute im dritten Teil geht es um die nichtmenschliche Natur. Da habe ich auch mit einer Ameise begonnen. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich auch in einem Lexikon nachgeguckt unter dem Artikel Tier. Und da kam gleich etwas, was mich erschreckt hat. Da stand nämlich drin, die christliche Religion ist anthropozentrisch. Anthropozentrisch bedeutet, stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Also die christliche Religion stellt den Menschen in den Mittelpunkt und beachtet Tiere wenig. Jesus äußerte sich nicht grundsätzlich über Tiere und den Umgang mit ihnen. Das habe ich gleich mal nachgeschaut. Hat diesen Artikel vielleicht irgendein Atheist geschrieben? Nein, ein Theologieprofessor. Die christliche Religion beachtet Tiere wenig, ist eigentlich nur am Menschen interessiert. Und nun ist klar, in der Bibel geht es in der Tat weitgehend um uns Menschen. Und trotzdem, ist das wahr? Haben wir Christen kein Herz für Tiere? Und wer ein Herz für Tiere hat, der muss halt Hinduist und Buddhist werden. Bei uns gibt es das halt nicht. Geht es beim christlichen Glauben nur um den Menschen? Ist unser Glaube womöglich sogar mitverantwortlich für unsere heutigen ökologischen Probleme und dass so viele Tier- und Pflanzenarten bereits ausgestorben sind? Wie ist dieser Herrschaftsauftrag in der Bibel zu verstehen, dass der Mensch über die Natur herrschen soll? Da werden wir die nächste Woche und in den nächsten zwei Predigten über das Thema nochmal drüber nachdenken müssen. Bedeutet das, dass der Mensch mit der Natur machen kann, was er will? Ist die übrige Natur von Gott nur für den Menschen geschaffen worden, wie Theologen immer wieder behauptet haben? Fragen also, die uns nicht nur heute, sondern auch in den nächsten beiden Predigten beschäftigen werden, wenn es um die gefallene Schöpfung am 1.9. und um die Bewahrung der Schöpfung am 15.9. geht. Ja, wie ist das mit den Tieren, den Pflanzen, mit der übrigen Natur? Und ich möchte mal sechs Aspekte nennen, die ich in der Bibel gefunden habe. Letzte Woche haben wir schon eine wichtige Entdeckung gemacht, dass erstens in der Schöpfungsgeschichte nicht nur die Menschen als Nefesh Chaya, hebräisch, bezeichnet werden, also als lebendige Seelen, sondern in 1. Mose 1 auch die Tiere werden als lebendige Seelen bezeichnet. Tiere sind also sozusagen beseelte Lebewesen und unterscheiden sich hierin von Menschen nicht. Es ist also nicht wahr, wenn man sagt, nur der Mensch hat eine Seele. Ein zweiter Aspekt. In der Bibel ist es ja ganz wichtig und letztlich leben wir auch davon, dass Gott uns die Hand reicht und einen Bund mit uns schließt. Zunächst mit Abraham, dann am Berg Sinai mit dem Volk Israel. Beim Propheten Jesaja und Jeremia wird dann auch ein ewiger Bund verheißen. Und mit Jesus wird dieser Bund dann erneuert und auch vollendet. Und die Frage, gilt dieser Bund nur für uns Menschen? Es gibt noch einen Bund in der Bibel, der sogar noch vor Abraham erwähnt wird. Das ist der sogenannte Noah-Bund. Und da heißt es in 1. Mose 9, in den Versen 8 bis 10, und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und dieser Bund, den Gott also auch mit den Tieren schließt, wird auch für die zukünftige Heilszeit ausdrücklich erneuert. Wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört. Ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Feld, mit den Vögeln, mit dem Gewürm des Erdbodens und will alle sicher wohnen lassen. Und in Römer 8 schreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung sich nach Erlösung sehnt. Also, dass Gott diese häufig ja auch zerrissene Welt verwandelt in eine neue. Und wenn man auf Jesus blickt, dann gibt es da so eine ganz kleine Aussage im Markus-Evangelium, Kapitel 1, wo gesagt wird, dass Jesus, nachdem er in die Wüste gegangen ist und vom Satan versucht wurde, dann heißt es, dass er sich bei den wilden Tieren aufhielt. Und das macht man ja in der Regel nicht, denn wilde Tiere sind keine Kuscheltiere. Man setzt sich nicht einfach neben einen Leopard. Aber Jesus hält sich bei den wilden Tieren auf. Und dahinter steckt eine Aussage, dass Jesus nämlich der Erfüller ist der Verheißungen der Propheten, die zum Beispiel in Jesaja 11, wird auch an Weihnachten gern vorgelesen, die Verheißungen eines Friedens in der Natur, eines Friedens in Gottes Schöpfung, wo alles fressen und gefressen werden, wo das Jagen und Töten ein Ende finden wird. Und mit Jesus ist da bereits ein Anfang gesetzt. Also zweitens, mit den Tieren wird auch ein Bund geschlossen, der für alle Zeit gültig bleibt. Drittens, Gott schützt die Tiere auch. Es gibt vereinzelt Aussagen, wo auch der Tierschutz zur Sprache kommt. Am bekanntesten ist eigentlich das in den 10 Geboten. Du sollst den Feiertag heiligen, 2. Mose 20 oder 5. Mose 5. wo eben auch gesagt wird, dass diese Feiertagsheiligung, diese Sabbatruhe oder Sonntagsruhe bei uns Christen eben auch für die Tiere gilt. Auch sie sollen am Feiertag ihre Ruhe haben. Sie sollen nicht arbeiten müssen. Oder anders gesagt, man soll an einem Tag mal die Welt so lassen, wie sie ist, und nicht meinen, wir Menschen müssten ständig was daran verbessern. Oder noch einmal anders gesagt, die nichtmenschliche Natur soll zumindest auch so ein wenig spüren, dass eben Sonntag ist. Den Tag der Auferstehung, der Tag der Hoffnung, dass einmal alles neu wird. Also drittens, ja, selbst eines der 10 Gebote soll auch den Tieren zugutekommen. Die Tiere werden geschützt. Ein vierter Aspekt, wir haben vorher den Psalm 148 zusammen gesprochen. Und da ist ja die ganze Schöpfung lobt Gott. Die Menschen sollen ihn loben, die Tiere, die Bäume, also die Pflanzen und auch die unbelebte Natur. Feuer, Hagel, Schnee, Sonne, Mond und Sterne. Und damit, da steckt so auch so ein Gedanke drin, dass alles, was es hier auf der Erde gibt, letztlich dazu geschaffen wurde. Also geschaffen wurde zum Lobe des Schöpfers. Das heißt, die Natur ist nicht in erster Linie geschaffen worden wegen des Menschen. Natürlich gibt es Dinge, die wir in der Natur nutzen dürfen. Das ist in der Bibel ja ganz klar gesagt. Wir dürfen auch in dieser Schöpfung etwas verändern. Wir dürfen sie auch für unsere Zwecke benutzen, soweit wir sie brauchen. Aber das ist nicht das Erste. Grundsätzlich sind erstmal alle Dinge zum Lobe des Schöpfers geschaffen worden und nicht für uns. Und das zeigt, die ganze Schöpfung hat von Gott her Würde und einen hohen Wert. Wer würdig ist, den Schöpfer zu loben, der ist auch wirklich ein kostbares Geschöpf, selbst wenn es ein Geschöpf ist, das nicht mal ein Lebewesen ist. Diesem Schöpfer gehört letztlich alles, was es gibt, und nicht uns Menschen. Alles ist uns nur geliehen und anvertraut. Und so wie man mit geliehenen Sachen tunlichst vorsichtig umgeht, so ist es auch mit dieser Welt. Und noch etwas finde ich interessant an diesem Psalm 148. Ich habe ja vorgesagt, eigentlich können ja nur wir Menschen direkt Kontakt aufnehmen mit unserem Schöpfer. Wie können denn Tiere und Pflanzen, wie kann denn die Sonne überhaupt Gott loben? Das können die doch gar nicht. Ja, sie können es ja auch nicht. Sie können nicht bewusst Gott loben. Sie werden keine Ameise finden, die sich aufrichtet und die Hände faltet. Und trotzdem wird in der Bibel gesagt, dass alle Geschöpfe einen unbewussten Glauben haben. Da gibt es irgendwie eine unsichtbare Verbindung zu dem, von dem alle herkommen. Und ich finde deshalb auch aus ethischen Gründen wichtig, weil das deutlich macht, der Wert eines Lebens hängt nicht einfach nur vom Bewusstsein ab, ob jemand noch ein Bewusstsein hat. Und das ist ganz wichtig auch bei ethischen Fragen im Blick auf unser Menschsein. Dass ein menschliches Leben auch dann noch Wert und Würde hat, wenn ein Mensch sozusagen kein eigenes Bewusstsein mehr hat oder sich selbst nicht mehr bewusst ist. Entweder nicht mehr durch eine Erkrankung oder eben noch nicht im Mutterleib. Also viertens, die ganze Schöpfung ist zunächst einmal zum Lobe des Schöpfers geschaffen und nicht zu irgendwelchen Zwecken, die wir uns Menschen so ausdenken oder zu unserem Nutzen. Fünftens, was in der Bibel häufig zu finden ist, dass Tiere zu Lehrern und Vorbildern gemacht werden. Ganz berühmt, das kennen Sie, kennen manche von Ihnen auch. Deswegen habe ich auch am Anfang die Ameise erwähnt. Die wird ja auch einmal zum Vorbild gemacht in Sprüche 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du Fauler, wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ich weiß nicht, ob das früher in christlichen Häusern so eine Pädagogik war, die Kinder zum Gottesdienstbesuch zu animieren, aber immerhin. Wie lange liegst du Fauler, geh hin zur Ameise. Also die Ameise wird hier zum Vorbild gemacht, dass das Leben auf Erden zumindest nicht einfach nur ein Vergnügen ist. Oder auch die berühmte Stelle in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und dann auch, seht die Lilien an auf dem Feld, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Die Tiere als Vorbild. In dem Buch von meinem Vater, Eseleien, gibt es ja so einen schönen kleinen Text drin über den Esel Maggie. Habe ich vielleicht auch schon mal vorgelesen, irgendwann bei anderer Gelegenheit. Das war also ein Esel, vermutlich im 19. Jahrhundert, der in Militärdiensten war. Und offensichtlich war das aber ein pazifistischer Esel. Also das war eher so ein friedensliebender Esel. Zumindest kann man das vermuten, wenn man seinen Grabstein liest auf dem Tierfriedhof in Salerno. Da steht nämlich, hier ruht der Esel Maggie. Er trat in seinem Leben 2 Generälen, 7 Obersten, 8 Majoren, 16 Hauptleuten, 24 Leutnants, 39 Sergeanten, 545 Soldaten in den Bauch. Sein letzter Tritt traf den Zünder einer 2-Zentner-Bombe. Also ein pazifistischer Esel in Militärdiensten. Aber wie Sie es an der Bombe merken, Pazifismus ist eine schwere Sache. Da kann man auch dran scheitern. Der Esel war es auch, der Hiob vor einem falschen Weg bewahrt hat. Und ein Esel war es auch, der den Messias trug, als Jesus in Jerusalem einzog. Also immer wieder werden Tiere auch als Gleichnis verwendet. Jesus benutzt ja auch immer wieder Bilder aus der Natur als Gleichnis. Die Tiere, die Pflanzen als Lehrer und Vorbild. Und ein letzter Gedanke. Sechstens, also erstens war auch die Tiere als lebendige Seelen. Zweitens der Bund, den Gott auch mit den Tieren schließt. Das dritte, die Tiere werden geschützt, zum Beispiel auch durch das Feiertagsgebot. Das vierte, die Natur ist in erster Linie zum Lobe Gottes da. Sie hat einen unbewussten Glauben. Und fünftens, Tiere und Pflanzen oder auch die Natur als Gleichnis, als Vorbild für uns Menschen. Und noch ein letzter Gedanke. Eine besondere Würde erhalten die Tiere im Alten Testament auch durch den Opferkult. Jetzt kann man denken, Opferkult ist doch was Schreckliches, was Blutiges. Da müssen Tiere sterben. Das ist schon richtig, ja. Aber in Wahrheit ist dieser Opferkult im Alten Testament etwas Liebevolles, ein Geschenk Gottes. Vor allem dieses Sündopfer. Da wird ja im dritten Buch Mose beschrieben, wie das geht. Der Priester stemmt seine Hand auf den Kopf oder auf den Nacken des Tieres und damit geschieht eine Sündenübertragung. Also die Sünde, meine Sünde, die Sünde des Volkes wird auf das Tier übertragen. Das ist so eine Möglichkeit, die Gott den Menschen schenkt, damit sie überhaupt von ihrer Schuld wieder wegkommen können. Damit sie nicht aus der Gottesbeziehung herausfallen und nie wieder hineinkommen können. Das Tier stirbt also, damit wir leben können. Und als Jesus kommt, tritt er dann an die Stelle des Tieres. Insofern können also durch das Kommen von Jesus auch die Tiere aufatmen. Denn jetzt mit Jesus müssen keine Tiere mehr geopfert werden. Jesus tritt an die Stelle der Tiere. Er wird selbst zum Opferlamm. Seht da das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. So sagt Johannes der Täufer über Jesus. Tja, warum brauchen wir solch einen Erlöser und Retter? Weil wir eben Sünder sind. Und weil wir das oft nicht einsehen und wahrhaben wollen, schreiben wir unsere schlechten Eigenschaften gerne auch den Tieren zu. Und wenn ich zum Schluss ein paar Tiereigenschaften nenne, die aber von Menschen erdacht sind und nicht unbedingt wirklich auf die Tiere zutreffen, dann müssen wir uns immer klar machen, eigentlich sind wir gemeint. Und man muss sich immer fragen, bin ich vielleicht solch ein Tier? Bin ich dumm wie eine Pute? Bin ich eitel und selbstbezogen wie ein Hahn? Bin ich schmutzig wie ein Schwein? Bin ich störrisch wie ein Esel? Bin ich eigensinnig wie ein Kater? Bin ich bürokratisch wie ein Kranich? Gesetzlich müsste man theologisch sagen. Bin ich falsch wie eine Schlange? Bin ich böse wie ein Wolf? Durch die Sünde macht sich der Mensch letztlich zum Tier. Eigentlich nicht zum Tier, denn Tier ist ja etwas Positives, sondern zur Bestie. Aber durch Jesus Christus erfahren wir eine verwandelnde Liebe. Eine Liebe, die uns so, wie es im Psalm 8 heißt, die uns sogar zu Königen macht. Uns, die wir kleine Staubkörner im Universum sind, werden gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit, wie es Psalm 8 heißt. Tja, welch eine unfassbare Liebe Gottes ist das. Amen. Das folgende Lied war früher mal vor allem ein Kinderlied.